Liebe Gemeinde, viele Zeitgenossen kennen Søren Kierkegaard nur als einen berühmten Philosophen aus dem 19. Jahrhundert. Kierkegaard selbst verstand sich in erster Linie als Christ und als Kirchenkritiker. Die dänische Staatskirche seiner Zeit war, wie er das beschrieben hat, erstarrt in Tradition und Gewöhnung. Sie verwaltete noch ein historisches Erbe, aber sie brannte, zumindest was die meisten ihrer Vertreter angeht, so Kierkegaard, sie brannte nicht mehr für Jesus. Und Kierkegaard fragte sich immer wieder, wie kann man an Jesus glauben und so leidenschaftslos dabei sein? Wie kann man an Jesus glauben und dabei so leidenschaftslos sein? Und dabei hat Kierkegaard auch sinngemäß gesagt, wo einer Christ werden soll, muss Unruhe sein. Wenn einer Christ geworden ist, wird Unruhe sein. Und dieses Christentum ist Brandstiftung. Und Brandstiftung, das war nicht im Sinne von Zerstörung gemeint, sondern damit wollte er sagen, die Verkündigung von Jesus bewirkt, dass Menschenherzen Feuer fangen. Dass Menschen für Jesus gewonnen werden und dann ihr ganzes Leben an ihn ausliefern und in seinen Dienst stellen möchten. Und das erinnert mit der Brandstiftung an ein Wort unseres Herrn aus Lukas 12, Vers 49, wo der Herr Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, mein Feuer auf Erden anzuzünden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Ich bin gekommen, mein Feuer anzuzünden. Genau dieselbe Wahrheit haben wir gesehen, als wir vor 2 Wochen bei unserer Gemeindefreizeit das Leben von Petrus betrachtet haben. Der war auch in Brand gesteckt von Jesus und für Jesus. Und er hat für ihn alles eingesetzt. Das stand ja unter dem Motto Nachfolge in stürmischen Zeiten, unsere Freizeit. Und dabei wurde deutlich, das gilt nicht nur für Petrus, sondern unser Leben und unser Dienst für Jesus geschieht immer in stürmischen Zeiten. Immer. Und niemals in beschaulichen Zirkeln und irgendwelchen abgeschiedenen, ruhigen Winkeln, sondern mitten im Sturm. So sagt es die Bibel sehr deutlich. Und genau dieselbe Wahrheit zeigt Gott uns auch im Alten Testament an seinem Volk Israel. Letzten Sonntag hatten wir ja gesehen, wie sie nach 70 Jahren Verbannung wieder aus dem babylonischen Exil zurückkamen. Nach der Predigtreihe über die Könige hatten wir gefragt, wie ging's dann weiter? Dann kam ja das babylonische Exil und wie ging's nach dem babylonischen Exil weiter? Deswegen sind wir ja nochmal auf diese Esra-Texte gestoßen, gewissermaßen als Ergänzung unserer Predigtreihe, bevor dann die Bibeltage kommen. Und diese Rückkehr in die Heimat aus dem Exil, das war nicht eine Rückkehr in ein idyllisches Urlaubsparadies. Das war nicht die Rückkehr in eine Entspannungsoase, sondern es war die Rückkehr in den Sturm, es war die Rückkehr in eine umkämpfte Aufbausituation. Wir wissen, Jerusalem lag in Trümmern, es war alles kaputt, es war alles zerstört, es war verödet, verlassen. Nur ein paar Leute waren ja dort geblieben, die das Ganze so mehr recht als schlecht aufrechterhalten hatten. Und darum lautet unser Thema heute, fast wie auf der Gemeindefreizeit, nochmal Nachfolge im Sturm. Das galt auch schon für die echten Gläubigen im Alten Testament. Und genau darum können wir aus diesem Bericht für uns und für unser Glaubensleben so viel lernen, weil auch unsere Nachfolge im Sturm geschieht und sich dort im Sturm bewähren muss. Als die Perser an die Macht kommen, als sie die Babylonier ablösen, wir erinnern uns, da erlaubt Kyros den Juden, in ihre Heimat zurückzukehren. Er gibt ihnen sogar den Auftrag, baut den Tempel in eurer Heimat wieder auf, 538 vor Christus. Kyros war offensichtlich beeindruckt von der biblischen Prophetie, die Jesaja 160 Jahre vorher gegeben hatte. Er hatte gemerkt, das ist ein lebendiger Gott. Und ich darf es nicht wagen, mich gegen diesen Gott der Juden zu stellen, der 160 Jahre vorher meinen Namen kannte und gesagt hat, was ich dann tun würde. Und so hat Kyros den Juden gesagt, geht in eure Heimat zurück, baut den Tempel wieder auf. Das hat euer Gott euch so befohlen und ich stelle mich nicht dagegen. Ich unterstütze das. Ich statte euch finanziell aus und ihr habt meinen Segen. Und dann ziehen sie los, circa 50.000 Israeliten. Wir hatten letzten Sonntag gesehen, es waren nicht alle, aber immerhin 50.000. 1500 Kilometer etwa von Babylonien nach Israel. Sie sind viele, viele Wochen unterwegs. Und als sie ankommen in der alten Heimat, da beginnen sie mit dem Wichtigsten. Sie bauen zunächst den Altar, nicht weil sie sich davon irgendeine magische Schutzfunktion erwarten, sondern aus symbolischen Gründen, weil sie deutlich machen wollen, Gott ist das Wichtigste. Erstmal geht es darum, unser Verhältnis zu ihm in Ordnung zu bringen, dass wir Vergebung unserer Schuld von ihm bekommen, dass wir ihn ehren, dass wir uns um ihn drehen. Das ist das Wichtigste und alles andere kommt dann. Deswegen der Altar als Erstes. Und Sie wissen natürlich, bis zum Tempelbau ist es noch ein weiter Weg. Dafür werden wir einen langen Atem brauchen. 2 Jahre, nachdem die Israeliten dann in der Heimat angekommen sind, also um 536 vor Christus, wird das erste Zwischenziel erreicht. Und bis dahin waren wir letztes Mal gekommen. Sie legen den Grund für den Tempel, das Fundament. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jetzt liegt das Fundament. Das ist noch nicht der Tempel, aber es ist das Fundament. Und soweit waren wir letzten Sonntag gekommen. Und da setzt jetzt unser Text heute wieder ein. Sie haben den auf Ihrem Gottesdienstzettel. Esra 3. Wir werden aus Esra 3 und 4 und 5 einige ausgewählte Verse betrachten und ich empfehle sehr, das nochmal im ganzen Zusammenhang zu lesen. Und als die Bauleute, Esra 3, Vers 10, den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester auf in ihren Amtskleidern mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaf, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, nach der Ordnung Davids, des Königs von Israel. Diese Grundsteinlegung wird also richtig feierlich begangen. Das ist ein Gottesdienst, ein Lobpreis-Gottesdienst zur Eröffnung des Fundaments. Sie wissen, Sie haben das Gott zu verdanken. Und bei der Gelegenheit, da bricht es dann geradezu aus Ihnen heraus. In diesen Momenten ist es, als ob sich die ganze Anspannung der letzten Monate entlädt. Und dabei stoßen wir auf ein erstes Kennzeichen, das auch uns Jesus-Leute auf unserer Nachfolge begleitet. Nachfolge im Sturm heißt erstens Jubel und Jammer. Jubel und Jammer. Sie können also über diesen ersten Textabschnitt, wenn Sie mitschreiben wollen, die Überschrift setzen, Jubel und Jammer. Und wir lesen weiter, Esra 3, Abvers 11. Und sie stimmten den Lobpreis an, also die Leviten und die Priester, und danken dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und viele von den betagten Priestern, Leviten und Sippenhäuptern, die das frühere Haus noch gesehen hatten, weinten laut, als nun dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde. Viele aber jauchzten mit Freuden, sodass das Geschrei laut erscholl. Und man konnte das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen im Volk nicht unterscheiden. Denn das Volk jauchzte laut, sodass man den Schall weithin hörte, eigentümlich. Das ist das erste, Jubel und Jammer. Normalerweise ist die Bibel ja sehr sparsam, wenn es um die Beschreibung von Gefühlen geht. Aber hier in diesen Versen, da überschlägt sich der Text fast, um die Freude in Worte zu fassen, die die Menschen damals bewegt hat. Und daran kann man sehen, das muss eine sehr starke Freude gewesen sein. Eine ansteckende Freude, eine echte Freude, eine von Gott gewirkte Freude, keine künstliche Stimmung. Da hätte Kierkegaard sich gefreut. Über dieses Bewegtsein. Und der Grund für die Freude steht in Vers 11, weil der Grund zum Haus des Herrn gelegt war. Es muss für die Menschen eine überwältigende Erfahrung gewesen sein. Jetzt ist der erste Schritt gegangen. Nach 70 Jahren, nach so langer Zeit, wird der Tempel wieder aufgebaut. Es wird Wirklichkeit. Es ist kein Traum. Es ist nicht irgendwie ein großes Projekt in weiter, weiter Ferne. Nein, Gott macht es alles war, was kaum für möglich gehalten wurde. Und die Leute von Gottes Volk, die da an der Baugrube standen und auf das fertige Tempelfundament schauten, die sahen hier, dass Gott unmöglich scheinende Dinge möglich machen kann. Jubelnde Freude. Sie sahen die Größe Gottes. Sie merkten etwas davon, wie machtvoll er ist. Und das packte ihre Herzen. Und das ließ den Jubel lauthals hervorbrechen. Verstehen Sie, das war keine emotionale Manipulation. Das war keine bestellte Jubelfeier, wie das manchmal Regime planen und sich dann zelebrieren lassen. Die Freude entzündete sich daran, dass sie merkten, wie mächtig Gott ist und was er für sie getan hatte. Daran entzündete sich die Freude. Bruder Donner hat gesagt, wir sollen auf Gott schauen. Bedenken Sie, die 50.000 Leute, die da das Fundament gelegt hatten, was hatten die alles hinter sich? Die hatten alles stehen und liegen lassen. Die waren Gottes Auftrag gefolgt. Die hatten ihre Koffer gepackt. Die hatten viel riskiert. Die hatten viel auch zurückgelassen. Und dann dieser lange Marsch, 1500 Kilometer. Oftmals bestimmt entmutigt zwischendurch, überanstrengend. Und dann kommen sie in das Heimatland und es erwartet sie kein Paradies, sondern es liegt alles in Schutt und Asche im Grunde genommen. So viel Aufbauarbeit ist nötig, so viel Drecksarbeit muss getan werden. Das wird nicht gerade motivierend gewesen sein. Und jetzt liegen zwei schwere Aufbaujahre hinter ihnen, in denen sie vor allem eines getan hatten. Sie waren Gott gehorsam gewesen. Sie hatten gemacht, was er ihnen gesagt hatte. Sie hatten gebaut und sich nicht davon abbringen lassen. Und sie sehen jetzt, der Gehorsam hat sich gelohnt. Und da bricht eine große, starke Freude und Begeisterung aus ihnen heraus. Und dieser innere Schwung, der uns immer dann erfüllt, wenn wir ganz tief begreifen, ja, der Weg in der Nachfolge unseres Herrn ist schwer. Er ist oft hart. Er kostet viel. Manchmal möchten wir am liebsten nur noch da sitzen und nicht mehr weitergehen. Aber es ist nichts vergebens. Es ist nichts vergebens, was du für Jesus einsetzt. Und er ist treu. Und er kommt zum Ziel. Verstehen Sie, diese Freude, das war mehr als eine seelische Erhebung, das war mehr als ein gutes Gefühl, das war mehr als eine feierliche Stimmung. Das war im tiefsten Herzen eine Freude über Gott und über Gottes Handeln. Es ist ja so, manchmal von Zeit zu Zeit taucht ja so in Gemeinden so eine Frage auf, ja, es ist ja nicht genügend Freude da. Es ist alles so freudlos, es ist gar kein rechter Schwung da. Also ich habe das hier bei uns noch nicht gehört, aber das hört man oft. Und dann ist die Versuchung groß, dass man sagt, wir müssen irgendwas organisieren, wir müssen was losmachen. Wir müssen Aktionen planen, wir müssen mehr Action auf die Bühne bringen. Wir müssen uns wieder in Stimmung bringen. Es muss was laufen. Der Karren muss angeschoben werden. Und dabei übersehen wir, dass diese echte Freude nicht gemacht werden kann. Die kann man nicht organisieren. Die kann man nicht planen, strategisch. Die kann man nicht irgendwie durch Action provozieren, sondern die kommt aus einer Quelle, über die wir nicht selber verfügen und die uns doch zur Verfügung steht. Das ist das Schöne. Die uns doch zur Verfügung steht. Gott sagt, du kannst immer kommen. Die Priester haben hier den Anfang gemacht. Sie haben angefangen, Gott zu loben. Sie haben das nach Psalm 136 gemacht. Wenn Sie den Psalm nochmal nachlesen, dann werden Sie viel Ähnlichkeiten finden zu dem, was hier gesagt wird. Sie haben Gott einfach gelobt mit Psalm 136 und sie stimmten den Lobpreis an und danken dem Herrn, denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und dann hat das Volk geantwortet. Das Volk ist eingestimmt. Das Volk hat sich auch auf Gott hin ausrichten lassen. Sie haben in die gleiche Richtung geguckt und sie haben sich bewusst Gott zugewendet. Psalm 136 beschreibt Gottes große Taten in der Geschichte Israels. Und daran haben sie gedacht, was der Herr alles für sie getan hat. Und ihr Lieben, das ist bis heute Gottes Weg, um seine Freude in unser Leben und in unsere Gemeinde zu bringen. Diesen Rückenwind von Gottes Freude. Das ist ja Rückenwind. Freude ist Rückenwind. Für alle unseren Dienst, der uns manchmal so mühsam erscheint. Schaut auf Gott. Und er füllt euer Herz mit Freude. Das ist bis heute sein Weg. Suche nicht irgendeine Motivation in dir selbst, sondern versuche, ihn besser kennenzulernen. Drehe dich um ihn, studiere sein Wesen und seine Person in seinem Wort. Schau, wie er in der Geschichte gehandelt hat. Und erinnere dich an all das, was er dir Gutes getan hat. Und dann wird seine Freude dein Herz immer mehr durchpflügen. Und es wird ein starker Rückenwind sein. Für dein Leben mit Jesus, für dein Leben in der Gemeinde. Und das sehen wir an vielen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel im Psalm 34, Vers 5 und 6, da heißt es, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und genauso geschieht es hier. Oder Malachi 3, Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, was? Die Sonne der Gerechtigkeit. Und dann kommt die Freude. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. So sehr sollt ihr euch freuen. Ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Vor Begeisterung springen ihr, die ihr meinen Namen fürchtet, die euch um mich dreht. Oder Psalm 73, Vers 28. Da beschreibt Psalm 73 den emotionalen Tiefpunkt. Warum geht es den Ungläubigen so gut und den Gläubigen oft so schlecht? Und dann kommt dieser Vers 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Ihr Lieben, das ist meine Freude. Wo Gottes Freude einzieht, da ist das dann wie ein starker, starker Rückenwind für unser ganzes Leben. Als Einzelne und auch als Gemeinde. Und wenn der Rückenwind von Gottes Freude erstmal einzieht in unser Leben, dann kommt auch nach und nach unser Gefühlsleben wieder in Ordnung. Das beruhigt sich dann auch wieder, das ordnet sich dann auch wieder, weil Gottes Freude unser Herz ruhig macht und getrost sein lässt. Aber das braucht manchmal auch Zeit. Und hier in Israel haben auch nicht alle gleich mitgejubelt. Ich denke, das muss man ehrlicherweise auch sehen. In Israel haben auch nicht alle gleich mitgejubelt. Wir finden hier eben nicht nur Jubel, sondern dicht daneben auch Jammer. Das andere, verstehen Sie? Das zeigt nochmal, das war keine oberflächliche Stimmungsmache. Das musste wachsen. Das musste sich durchsetzen in den Herzen. Und deswegen berichtet Vers 12 eben davon, dass viele auch geweint haben. Sie weinten so laut, als nun das Haus vor ihren Augen gegründet wurde und die anderen jauchzten mit Freuden. Und dann mischte sich das, Vers 13, ne? Das Jauchzen mit Freuden und das laute Weinen. Und man konnte es von Weitem oft gar nicht unterscheiden. Warum haben die geweint? Das können wir nur vermuten. Die Älteren, die hatten noch den früheren Tempel vor Augen. Den früheren Tempel Salomos, diesen Prachttempel. Und sie ahnten, naja, so prächtig wie damals und so riesig wie Salomos Tempel wird dieser nicht mehr werden. Das wird etwas sparsamer werden. Nicht ganz so prächtig, nicht ganz so spektakulär. Die guten alten Zeiten. Und das waren vielleicht Tränen der Nostalgie. Aber wahrscheinlich dachten einige auch zurück an die Jahrzehnte Verbannung. An all die Umwege, die sie hatten gehen müssen, wegen ihrer eigenen Treulosigkeit, wegen ihres eigenen Ungehorsams, Umwege wegen ihrer eigenen Schuld. Und sie werden gesagt haben, es war unsere Schuld, dass der alte Tempel nicht mehr steht. Es war unser Ungehorsam gegen Gott, wodurch dieses Leid gekommen ist. Und sie weinten und es waren Tränen der Scham und Tränen der Einsicht. Was haben wir gemacht? Wie treulos sind wir Gott gegenüber gewesen? Kennen wir solche Tränen? Und dann weinten viele vielleicht einfach, weil sie so überwältigt waren. Das passiert ja auch manchmal, dass einem die Tränen kommen, weil man sich so freut, weil man so dankbar ist, so erleichtert einfach. Und vor Dankbarkeit, vor Staunen über Gottes Treue. Und das waren dann Tränen der Freude. Okay, mochte der neue Tempel vielleicht nicht so bombastisch ausfallen wie der frühere, aber das war nicht schlimm. Denn die sich freuten, wussten es besser. Es kommt nicht darauf an, wie ansehnlich Gottes Tempel ist, sondern es kommt darauf an, wen wir darin loben. Es kommt darauf an, dass er der lebendige Herr ist und er ist treu und wir gehören ihm. Und darum, Leute, kommt doch gar nicht so darauf an, wie groß oder wie klein der Tempel ist. Hauptsache, unser Gott wird darin geehrt und gepriesen. Und so mischen sich bis heute Jubel und Tränen im Leben von Gottes Gemeinde. So ist es auch in der Gemeinde Jesu bei uns. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 15, seid fröhlich mit den Lachenden und weint mit den Weinenden. Es gehört beides dazu, Jubel und Jammer, Freude und Tränen. Solange wir auf dieser Erde sind, werden sich immer wieder diese beiden Dinge mischen, Jubel und Tränen. Aber wenn wir auf Jesus sehen, dann wird die Freude schließlich die Oberhand behalten. Und es wird der starke Rückenwind unser Leben prägen. Und er wird alle Trauer und alle Tränen erträglicher machen. Darauf dürfen wir vertrauen. Ja, die Bibel führt uns das ganz realistisch vor Augen. Sie sagt, solange wir hier auf der Erde sind, gehört das immer beides zusammen in der Nachfolge Jesu. Und wir dürfen nicht erwarten, keine Tränen mehr hier zu weinen. Viele Tränen werden noch geweint, heißt es in einem Lied. Aber wir haben auch die Zusage von Offenbarung 21, wo es heißt, und Gott wird abwischen am Ende alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und Leid und Geschrei und Schmerz wird nicht mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und dann wird es nur noch Jubel geben. Und ein kleines Kind hat über diesen Vers gesagt, der liebe Gott muss ein großes Taschentuch haben. Er muss ein großes Taschentuch haben. Er wird abwischen alle Tränen auch von deinen Augen und von meinen Augen. Das ist das Erste, das unsere Nachfolge begleitet, Jubel und Jammer. Und dann das Zweite, Feindschaft und Furcht. Feindschaft und Furcht. Es ist doch interessant, als das erste Zwischenziel erreicht ist, lassen die Widersacher nicht lange auf sich warten. Sie kommen sofort. Und wir lesen das jetzt weiter in Kapitel 4, Verse 1 bis 6. Und das können Sie überschreiben mit den Worten Feindschaft und Furcht. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten. Da kamen sie zu Zerubabel, Jeschua und den Sippenhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen. Denn wir suchen euren Gott und haben ihm geopfert seit der Zeit Asahadons, des Königs von Assur, der uns bis hierher gebracht hat. Aber Zerubabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in Israel antworteten ihnen, es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus Gottes bauen, sondern wir allein wollen bauen, dem Herrn, dem Gott Israels, wie uns Kyros, der König von Persien, geboten hat. Am Anfang verkleidet sich der Widerstand ganz harmlos. Das Störmanöver gibt sich als Hilfsaktion aus. Ja, sie bieten einfach ihre Hilfe an, diese Leute. Wir wollen mit euch bauen, sagen sie. Wir wollen uns einbringen, wir wollen mit anpacken. Wir wollen kooperieren. Und sie haben eine recht fromme Begründung parat. Wir wollen mit euch bauen, denn auch wir suchen euren Gott. Und wir haben doch alle denselben Gott. Wir haben doch alle dasselbe Ziel. Diese paar Kleinigkeiten, die uns unterscheiden, nehmen wir mal nicht so ernst. Darauf kommt es nicht so an. Wir helfen euch, Klammer auf, und wir werden dann auch Einfluss bekommen in eurem Tempel. Das klingt alles ganz gut und das ist alles ganz aktuell. Und erst später wird klar, dass hinter dieser freundlichen Fassade sehr strategische und sehr unfreundliche Absichten stecken. Und so ist es bis heute. Es gibt viele, die mit Wärme von der Gemeinde Jesu sprechen und die doch nicht im Innersten begriffen haben, was die Gemeinde Jesu ist und nach welchen Wahrheiten die Gemeinde Jesu sich richten muss. Was waren das für Leute, die da plötzlich bei Zerubabel in Jerusalem auftauchten? Die Bibel liefert uns dazu sehr interessante Informationen. Wir können das hier nicht im Einzelnen vertiefen. Ich verweise auf 2. Könige 17, Vers 1 und dann ab Vers 29 vor allem. Da können Sie das ausführlich nochmal nachlesen. 2. Könige 17. Wir müssen wissen, das haben wir auch in unserer Königsreihe behandelt, als die ersten Bürger Israels deportiert wurden und nur ein Rest übrig blieb im Land, siedelte man im Gegenzug Menschen aus Babylonien an. Und dann haben die Völker sich vermischt. Eine ganz klassische Mischung. Und durch diese Vermischung der Völker, die jeweils ihre Götter mitbrachten, entstand ein sehr bunter Religionscocktail, ja? Wie heute. Gebetstag der Religion. Sowas Ähnliches ist dabei entstanden. Es ist total aktuell. Sie mischten die heidnische Religion mit dem Wissen um den lebendigen Gott. Das ist hier passiert. Richtiges und Falsches, Wahrheit und Lüge. Sogar Menschenopfer wurden wieder eingeführt, obwohl Gott die ja strengstens verboten hatte. Man vereinte Dinge, die sich gegenseitig von der Wahrheitsfrage her total ausschlossen. Das ist passiert. Und dann steht in 2. Könige 17 dieser Satz, so fürchteten sie den Herrn, dienten aber auch den Göttern nach dem Brauch der Völker, von denen man sie hergebracht hatte. Sie sagten ein kräftiges Jein. Sie sagten sowohl als auch. Und das wollten sie jetzt gleich am Anfang in den Tempel mit einbringen. Sie verschwiegen, dass ihr Glaube im Letzten ein anderer Glaube war. Sie sagten das, wovon sie meinten, dass es gut ankomme. Wir suchen auch euren Gott. Ja klar, euren Gott und den Gott und den Gott und den Gott und den Götzen auch noch. Und was macht Zerubabel? Vers 3. Es ist so wunderbar, wie das hier steht. Aber Zerubabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in Israel antworteten ihnen, nein, es geht nicht, es ziemt sich nicht. Das heißt, es ist unmöglich, dass ihr und wir miteinander das Haus Gottes bauen. Sie sagen ein kräftiges, freundliches, klares, eindeutiges Nein. Höflich im Ton, aber glasklar in der Sache. Und das ist geistliche Leitung. Und das ist Wahrnehmung geistlicher Verantwortung. Ein klares Nein an der richtigen Stelle. Und Zerubabel und seine Mitbrüder, die trauen sich das. Sie sagen Nein zur Religionsvermischung. Sie sagen Nein zu faulen Kompromissen. Sie blicken hinter diese Maske. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, die hätten nicht Nein gesagt damals. Was wäre passiert? Sie wären vielleicht mit dem Bau ein bisschen schneller fertig geworden und hätten weniger Ärger gehabt. Aber stellen Sie sich mal vor, die hätten drumherum geredet und wären ausgewichen. Dann wäre die ganze heidnische, religionsvermischende, synkretistische Religion von Anfang an in die neuen Tempel geschwappt. Das wäre passiert. Und Gottes Segen wäre von Anfang an weg gewesen. Und jeder geistliche Neuanfang wäre von Anfang an kaputt gemacht gewesen. Und deshalb musste Zerubbabel ein kräftiges Nein sagen. Wissen Sie, es ist betrüblich, dass in früher mal klareren evangelikalen Presseorganen wie IDEA immer häufiger bibelkritische liberale Kirchenführer schreiben. Dass Frau Käßmann da genauso schreibt, von Zeit zu Zeit, nicht so häufig, wie der Chefredakteur Helmut Mattes zum Beispiel. Und so der Anschein erweckt wird, ja, sie ist auch ein legitimer Vertreter des wahren christlichen Glaubens, was sie nicht ist, da sie entscheidende Wahrheiten der Bibel leugnet. Nein sagen. Nein sagen heißt Treue gegenüber Gott praktizieren. Nein sagen an der richtigen Stelle. Und das müssen wir auch, wenn die Leute sagen, ach, seid doch nicht so eng mit eurem Bibelverständnis. Und gebt doch zu, dass die anderen Religionen auch irgendwie wahr sind. Und manche von Gottes Geboten sind eben doch zeitgebunden. Und wie die Bibel die Ehe darstellt, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll, das ist doch überholt, das kann man doch nicht mehr sagen. Und wie Gemeindeleitung nach dem Neuen Testament funktioniert, das kann man heute im Zeitalter der Basisdemokratie auch nicht mehr so machen. Und seid doch offen für ein paar spirituelle Phänomene. Lasst doch so ein paar charismatische Versatzstücke ruhig rein. Macht doch mal Zungenreden oder bestimmte Praktiken, hörendes Gebet und so weiter. Probiert das doch mal aus. Seid doch nicht so eng. Es könnte euch ja vielleicht helfen. Und Zerubbabel und seine Leute sagen nein. Sie sagen nicht nein, weil Nein sagen ihnen Spaß macht, sondern sie sagen nein, weil sie ja sagen zu Gottes großem Ziel. Und so geschieht hier geistliche Führung. Wissen Sie, Unterwanderung geschieht ja nicht nur durch Personen, sondern durch falsches Gedankengut, vielmehr noch, durch falsches Gedankengut, das sich einschleicht. Und das manchmal von Personen transportiert wird, die sich dessen gar nicht bewusst sind, die es gut meinen, die gar nichts Böses wollen. Aber falsches Gedankengut kann oft noch viel mehr zerstören, wenn es sich einnistet. Und deswegen müssen wir sehr klar sagen, das Ja zu einem großen Ziel erfordert manches Nein zu kleinen Zielen. Das ist wie mit der Ehe. Ja, das große Ja zu einer Frau. Mit dir allein will ich mein Leben teilen. Dir allein soll mein Leben als Ehemann gehören. Enthält gleichzeitig das Nein zu allen anderen Frauen. Das Ja zu einem großen Ziel bedeutet Nein zu vielen anderen kleinen Zielen. Und genauso ist es auch mit dem Nein, das Zerubbabel hier ausspricht, um des großen Ja's willen zu Gottes Führung. Also, sie bleiben standhaft, die Führer Israels. Sie fallen auf die Unterwanderung nicht herein, sie lassen sich nicht über den Tisch ziehen. Und da zeigen die Feinde ihr zweites Gesicht. Jetzt sind sie schon nicht mehr so diplomatisch freundlich. Ja, als die Unterwanderung nicht funktioniert, gehen sie zur Einschüchterung über. Ganz klar. Das steht in Kapitel 4, Vers 4 und 5. Wir lesen das weiter. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie dingten Ratgeber geben sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Kyros war schon alt geworden und dann kam einer seiner Nachfolger und es dauerte und dauerte. Und als Ahasveros König war, im Anfang seiner Herrschaft schrieb man eine Anklage gegen die Bewohner von Juda und Jerusalem. Jetzt wurde es offiziell. Das heißt, nach der Unterwanderung, die nicht gelingt, folgt die Einschüchterung. Jetzt fallen die Masken. Die Gegner des Tempelbaus zeigen jetzt ganz deutlich, wo sie stehen. Sie haben die Tempelbau wahrscheinlich sogar mit dem Tode bedroht. So könnte man diesen Vers 4 verstehen. Sie haben persische Beamte bestochen, offensichtlich Vers 5, um Stimmung gegen die Juden zu machen. Sie haben alles getan, um die Sache zu stoppen. Und schauen Sie hin, an dieser Stelle, da zeigen sich die Rückkehrer doch ja als Menschen. Wir sind alle nicht Helden. Das Mittel der Einschüchterung wirkt. Der Bau am Tempel erlahmt, nicht für immer, aber doch für lange, lange Jahre. Das funktioniert. Und ihr Lieben, das sollte uns sehr wachsam machen. Bedenken wir, die Tempelbauleute hatten bisher einiges an Belastungen ausgehalten. Sie waren sehr taktfest gewesen. Sie waren sehr treu geblieben. Und doch geben sie an dieser Stelle nach. Feindschaft wird zur Angst. Die Feindschaft macht ihnen Angst. Sie lassen sich blöffen. Sie glauben diesem Eindruck, den die Gegner erzeugen wollen, dass sie ganz allein dastehen. Und so macht es der Teufel mit uns oft auch, dass er uns einreden will, du bist ganz allein. Du hast keine Chance. Und selbst Gott, du bist so schwach gegenüber allen anderen, dass selbst Gott nichts mehr für dich tun kann. Natürlich wissen wir, dass das nicht wahr ist. Wir wissen, das ist ein Bluff. Denn selbst wenn wir keinen einzigen Menschen mehr an unserer Seite haben sollten, was ja in den seltensten Fällen der Fall ist, dann bleibt doch Gott immer noch der Herr, dann bleibt Jesus doch immer noch der Herr. Und er bleibt immer noch treu. Aber es ist für uns oft nicht so leicht, diesen Bluff des Teufels zu erkennen, weil in der Stunde der Einschüchterung unsere Gefühle manchmal verrückt spielen. Und dann denken wir nicht mehr so klar, dann denken wir auch nicht mehr so klar biblisch. Dann lassen wir uns irre machen. Und wisst ihr, in solchen Situationen hilft nur eins. Keine unklaren Koalitionen suchen, keine diplomatischen Kompromisse mit dem Gegner, sondern such Gottes Nähe. Bete zu ihm. Schau auf seine Macht. Häng dich ganz, ganz fest an ihn. Der Paulus, der hat das immer wieder erprobt. Der hat ja viele knifflige Situationen durchmachen müssen. Der war oft im Gefängnis gewesen. Dem hat es manchmal wirklich gereicht. Aber da hat er gelernt, was er dann später für uns in Römer 8, Vers 31 aufgeschrieben hat. Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Und wenn Sie das nächste Mal eingeschüchtert werden von Gegnern der Gemeinde Jesu oder von den Verspöttern der Bibel oder von Arbeitskollegen oder Studienkollegen oder Angehörigen oder wem auch immer, dann nehmen Sie sich Römer 8, Vers 31 vor und sagen, ist Gott für mich? Wer kann dann wirklich etwas gegen mich ausrichten? Wer kann dann gegen uns sein? Damals hat die Einschüchterung Wirkung gezeigt. Aus erfahrener Feindschaft wird Furcht, lähmende Furcht. Und dann kommt dieser neue persische König auf, der unterstützt die Feinde vor Ort. Kyros zieht sich langsam zurück. Er hatte das ja noch am stärksten unterstützt, das Tempelbauprojekt. Und dann steht hier in Kapitel 4 am Ende, das haben Sie nicht mehr auf Ihrem Zettel, aber ich lese Ihnen das vor, diese ganz traurige Bilanz. Der Artasaster, also der Nachfolger von Kyros, der erteilt schließlich den Befehl, dass man den weiteren Ausbau der Stadt verhindern muss. Der nimmt im Grunde genommen die Aufforderung von Kyros zurück. Und dann heißt es nun, als nun der Brief des Königs Artasaster verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden, also die Leute der Perser, und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Und dann steht hier dieser letzte Satz, Vers 24, damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Stillstand auf der Baustelle, wo eben noch die Luft vom Lärm der Arbeiter erfüllt gewesen war, wird es immer ruhiger. Und dieser Stillstand, ihr Lieben, dauert 16 bis 17 Jahre. Eine elendlange Zeit. Das ist die Lage 520 vor Christus. Und wie oft ist es so gelaufen in der Geschichte von Gottes Gemeinde? Eine schwungvolle Pionierphase, ein guter Anfang, alle sind zu Opfern und Anstrengungen bereit. Aber dann kommen Rückschläge, Angriffe, Störmanöver, Widerstände und wieder und wieder und wieder. Es wird unbequemer, es wird anstrengender. Und dann stehen wir immer in Gefahr in solchen Situationen, uns auf unser eigenes kleines Leben zurückzuziehen und zu sagen, ach, es wird doch nichts und es ist doch zu schwierig und ach, kümmere dich lieber mehr um deinen eigenen Kram. Es bringt ja doch nichts. Und wie schnell kann uns das auch passieren, nicht nur als Gemeinde, sondern in unserem persönlichen Leben in der Nachfolge Jesu als einzelner Christ. Ja, am Anfang, als man Jesus kennengelernt hat und die Bibel entdeckte, da hatte sich eine ganz neue Welt geöffnet. Und da hat man darüber gestaunt, dass Gott sich persönlich um mich kümmert. Und da war es, als ob die Scheuklappen plötzlich weg waren, rechts und links. Und man war hineingenommen und wie gebannt vor Freude und Entdeckerglück. und war dankbar dafür, dass Jesus mir meine Schuld vergibt. Ich habe mich gefreut über die Gewissheit seiner Auferstehung. Und man ist froh, dass man bei Jesus mitarbeiten darf. Und man weiß es als eine Ehre, sich für seine Gemeinde einsetzen zu können. Und am Ende jeder Pionierphase lauert der Alltag, der knüppeldicke Alltag. Es kommen Rückschläge, Angriffe, Störmanöver, Gegenwind. Der Glaube wird angegriffen, man wird als Fanatiker verunglimpft. Es wird alles schwieriger, es wird alles unbequemer. Man ist enttäuscht über Christen und man enttäuscht selber andere Christen. Und jetzt kann so diese Gegenbewegung einsetzen, dass das Vertrauen zu Gott sich lockert, dass die Bereitschaft, sich für ihn und sein Haus einzusetzen, abnimmt und man hat auch gute Argumente dafür und dass man immer mehr um sein eigenes kleines Leben kreist, um den eigenen Job, um den eigenen Konsum, Beruf, Wohnung, Haus, es sind ja alles schöne Dinge, aber darf es Gott verdrängen? Und plötzlich ist alles so anstrengend im Leben mit Gott und fast wie eine Zumutung, auch noch regelmäßig zu den Gottesdiensten zu kommen. Und es wird alles müder, glanzloser, öder. Es gibt nicht mehr so den Kick. Manches aus der Vergangenheit wird noch verklärt, nostalgisch verklärt. Stillstand. Und Stillstand ist gefährlich. Denn die Bibel macht deutlich, Stillstand bedeutet Rückschritt. Und davor will Gott uns bewahren. Das ist die Lage in Israel 520 vor Christus. Und jetzt greift Gott ein. Jetzt greift Gott ein. Und da entdecken wir ein drittes, was zur Nachfolge Jesu dazugehört zum Schluss. Also wir hatten gesehen, erstens Jubel und Jammer. Zweitens Feindschaft und Furcht. Und schließlich drittens aufgerüttelt und aufgehoben. Aufgerüttelt und aufgehoben. Und nun schauen Sie, was Gott tut. Und jetzt kommen wir zu diesem letzten Abschnitt. Esra 5. Was macht Gott? Es weissagten aber die Propheten Haggai und Zacharia, der Sohn Iddos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israel, der über ihnen war. Das ist es. Gott schickt sein Wort. Das ist die einzige Hoffnung für träge gewordene Christen. Die einzige Hoffnung für müde gewordene Gemeinden. Gegen den alltagsgrauen, hinderlichen, mühevollen Trott. Gott schickt sein Wort. Wenn etwas Bewegung bringt, wenn etwas neues Leben bringt, dann Gottes Wort. Gottes Wahrheit ist es, die die Müdigkeit wegfegt, die den Staub fortbläst, die der Trägheit Beine macht, die die Mutlosigkeit pulverisiert, die die Resignation überwindet. Gott schickt sein Wort. Gottes Wort bringt immer Bewegung. Der Glaube kommt aus der Predigt, sagt Paulus, Römer 10, Vers 17. Und Jeremia schreibt in Kapitel 23, dass Gott sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Auch Felsen der Mutlosigkeit und des Widerstands. Und Luther hat mal gesagt, das ist so schön, die Bibel ist lebendig, sie spricht zu mir, sie hat Füße und rennt mir immer in meinen Gedanken hinterher. Und die Bibel hat Hände, die sie auf mich und mein Leben legt, um es zu ergreifen. Zitat Ende. Gott sendet sein Wort. Aufgerüttelt. Aufgerüttelt und aufgehoben. Und Haggai bewegt die Gewissen seiner Hörer. Er sagt, Leute, und das können Sie mal nachlesen beim Propheten Haggai. Ist ja ein ganz kleiner Prophet. Aber empfehle ich Ihnen auch noch mal nachzulesen. Da können Sie lesen, was Haggai damals gepredigt hat. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das im Einzelnen anzugucken. Aber Haggai hat etwa so gepredigt. Er hat gesagt, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr kümmert euch viel um euren eigenen Kram, aber es füllt nicht euer Herz. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig, sagt er. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Drastische Formulierung. Es bleibt nichts. Es zerrinnt euch alles zwischen euren Fingern. Alles. Und dann sagt Haggai, woran es liegt. Er sagt, so spricht der Herr Zebaoth. Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und selbst wenn ihr es noch in euer Haus bringt, dann blase ich's weg. Warum? Warum das, spricht der Herr? Weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder von euch nur für sein Haus sorgt. Verstehen Sie? Das ist das Problem. Wir sorgen für unser Haus und wir vernachlässigen Gottes Haus. Wir drehen uns um unseren Kram, um unser Ich und wir vernachlässigen die Ehre Gottes. Und wir werden ihm untreu, ohne es zu merken. Und der Segen schwindet dahin und es zerbröselt uns alles unter den Fingern. Und das sagt Haggai, das ist mutig, das zu sagen. Er wird sich damit bei manchen bestimmt unbeliebt gemacht haben, aber so rüttelt Gott auf. Und na klar, Gottes Wort bewegt, es kann auch zum Zorn bewegen. Das wird es damals auch gegeben haben, wenn jemand sein Leben nicht ändern will, wenn jemand seine Schuld nicht lassen will, wenn jemand sein Gewissen weiter beruhigen will, der wird Haggai irgendwie zum Schweigen bringen. Und das ist in der Geschichte immer der große Gegensatz gewesen zwischen Gottes Propheten und den falschen Propheten. Gottes Propheten, ja, die haben auch getröstet, die haben auch ermutigt, aber sie haben immer wieder die Gewissen aufgeschreckt. Das war das Kennzeichen von Gottes Propheten. Sie haben die Gewissen aufgeschreckt und es oft in ihrem eigenen Leben teuer bezahlt. Und die falschen Propheten, die haben nur die Gewissen beruhigt. Die falschen Propheten haben mit der Heiligkeit Gottes gespielt. Sie haben Gottes Ernst in Watte gepackt. Sie haben das gesagt, was man gerne hören wollte, wenn man sich nicht ändern will. Und sie haben die Menschen allein gelassen mit ihrer Schuld und Trägheit. Und Haggai rüttelt auf, er mobilisiert das Gewissen. Und wissen Sie, das Großartige in dieser Situation ist, dass die führenden Leute ihre Schuld einsehen. Dass Zerubabel und Jeschua und dann das ganze Volk die Stimme Gottes hört und fürchtet und sagt, ja, es ist nicht richtig, dass wir aufgehört haben zu bauen. Es war Feigheit, es war Trägheit, es war Menschenfurcht. Herr, vergib uns und lass uns wieder anfangen. Schauen Sie, und dann steht hier dieser wunderbare Satz, Vers 2, da machten sich auf Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und sie fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärkten. Ich weiß nicht, ob Haggai und Zacharja zwei linke Hände gehabt haben, aber sie waren auf alle Fälle dabei. Sie haben ermutigt. Sie haben vielleicht auch Steine hingeschleppt. Sie haben mit Gottes Wort getröstet. Und sie haben gesagt, wir stehen hier und wir stehen an eurer Seite. Und wir wollen jetzt gemeinsam neu den Gehorsam lernen. Hier steht, dass sie gehorcht haben. Hier steht, dass sie die schmerzliche Wahrheit, die Gott ihnen gesagt hat, Leute, es ist nicht richtig, dass ihr euer eigenes Haus luxuriös ausstattet, soweit das unter diesen Bedingungen möglich ist. Aber Gottes Haus immer noch nicht angefangen habt aufzubauen. Und sie kehren um. Und das ist immer wieder die Frage an jeden Einzelnen von uns. Und nur Gott sieht in unser Herz. Lassen wir uns etwas sagen von Gott. Oder reden wir alles schön, schmettern wir alles ab oder schleifen es so ab, dass es uns nicht mehr wirklich wehtut, weil es uns nicht mehr wirklich verändert. Sind wir bereit, auf ihn zu hören? Sind wir bereit, unser Leben verändern zu lassen durch den heiligen Gott, der in unser Leben hineinredet? Durch sein Wort bis heute. Gottes Wort zeigt Wirkung. Die Gewissen werden wachgerüttelt, aufgerüttelt und wo immer das geschieht, ihr Lieben, da ist Gott mit seinem Trost nicht fern. Aus einem aufgerüttelten Gewissen wird bei Gott immer ein getröstetes Gewissen. Wenn der, dessen Gewissen aufgerüttelt wird, sich zu Gott flüchtet, dann wird aus einem aufgerüttelten Gewissen immer ein getröstetes Gewissen und ein gestärktes Gewissen. Und ein Gewissen, das im Frieden mit Gott ist. Und darum haben wir eben auch hier unter Punkt 3 diesen Doppeltitel aufgerüttelt und aufgehoben. Aufgehoben bei Gott, in seinem Schutz, in seiner Verheißung. Und dann steht in Haggai 2, Vers 4 bis 5, lesen Sie das bitte auch nach, diese wunderbare Zusage. Aber nun, Zerubabel, sei getrost, spricht der Herr. Sei getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch. Seid getrost und arbeitet, das ist eine großartige Kombination. Ich bin mit euch, spricht der Herr, nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt. Und mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Gottes Trost treibt die Furcht aus. Und in Zacharja 4 steht noch, dass bereits zu Zerubabels Lebzeiten der Tempel fertiggestellt werden wird. Das war auch eine starke Ermutigung, dass Gott gesagt hat, hey, noch zu deinen Lebzeiten, Zerubabel, wird das Projekt über die Ziellinie geführt werden. nur mutig voran. Gott bewegt durch sein Wort, Gott rüttelt uns auf, Gott tröstet uns, Gott richtet unseren Blick nach vorn, Gott setzt uns wieder in Bewegung. Alles, alles durch sein Wort, durch seine Wahrheit. Und endlich, nach 16, 17 Jahren, kommt wieder Leben auf die Baustelle. Stellen Sie sich das vor, wie die wieder anfangen. Sie nehmen die Werkzeuge wieder auf. Die Baustelle wird wieder bevölkert. Es geht wieder weiter. Das Unkraut, was sich da in der Zwischenzeit bilden konnte, wird wieder ausgerissen. Und Sie bekommen eine völlig neue Sicherheit. Weil, was steht hier in Vers 5? Das Auge Ihres Gottes war über den Ältesten der Juden. Aufgehoben. Aufgehoben bei Gott. Und schauen Sie, das steht hier zweimal. In Vers 1 steht, Sie redeten im Namen Gottes, der über ihnen war. Gott war über ihnen. Er war da. Er hat sie beschützt. Er hat sie gesehen. Und hier in Vers 5 wird das nochmal präzisiert. Das Auge ihres Gottes war über den Ältesten Israels und dann eben auch über dem ganzen Volk. Aufgehoben. Und seit Himmelfahrt gilt das ja auch für Jesus, dass er auch mit seinen Augen immer bei uns ist, dass er immer über uns ist. Ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, ihr seid alle Zeit vor meinen Augen. Jesus ist immer da. Aufgehoben. Du bist aufgehoben bei deinem Herrn. Und wissen Sie, Auge Gottes. Das heißt viel mehr, als dass Gott nur hinguckt. Nur hingucken würde uns ja noch nicht helfen. Sondern das ist vielleicht kann man das vergleichen, das ist ein schwacher Vergleich, aber er macht das, denke ich, deutlich. Wenn wir mit kleinen Kindern ins Schwimmbad gehen, dann sagen wir auch, sie sind in meinem Auge. Und wenn wir mit kleinen Kindern ins Schwimmbad gegangen sind, dann haben wir gesagt, wir lassen dich nicht aus den Augen. Das hieß nicht, wir gucken hin und sehen dann fröhlich zu, wie du abgluckerst, Entschuldigung. Sondern du bist in meinen Augen, das heißt, ich passe auf dich auf. Und wenn ich sehe, dass du in Gefahr dich begibst, dann renne ich schnell ins Wasser und hole dich raus. Und wenn ich sehe, dass du in Not kommst, dann sichere ich dich ab. Du bist in meinem Auge. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Das heißt, ich beschütze dich. Ich sichere dich. Ich halte dich und du kannst ganz getrost sein. Dir kann nichts passieren. Das meint aufgehoben bei Gott. Und wenn Sie dann weiterlesen, dann werden Sie eine ganz interessante Beobachtung machen. Nachdem Sie jetzt wieder anfangen, ist es so, als ob Gott die Feinde plötzlich an die Kette genommen hätte. Die können irgendwie nichts mehr machen. Gott tut gar nichts Spektakuläres. Und dieser Tattenai, der sich da gegen sie gewandt hat und einige andere, die sind noch irgendwie da. Aber die Hände sind ihnen gebunden. Die machen bestimmt eiskalte Gesichter, wenn sie sehen, wie die Juden da weiterbauen. Aber es ist, als ob Gott sie mit unsichtbaren Seilen und Handschellen festhalten würde und sie können nichts mehr tun. Du bist in meinem Auge. Und Gott hält seinen Leuten den Rücken frei, dort, wo er das für richtig hält. Und mögen die Gegner des Tempelbaus drohen, wie sie wollen. Mögen sie die Fäuste in der Tasche ballen. Mögen sie mit den Zähnen knirschen. Es ist, als ob Gott sie an die Kette gelegt hätte. Und die Israeliten merken, wir sind bestens aufgehoben bei unserem Gott. Ihr Lieben, was für ein Weg ist Gott mit seinem Volk Israel gegangen? Und wir können das hier, wenn wir diesen Text studieren, nacherleben. Und daraus lernen, was Nachfolge mit Jesus heute bedeutet. Es ist immer Nachfolge im Sturm. Und da ist alles dabei. Jubel und Jammer. Und wundern Sie sich nicht, wenn Sie die nächsten Tränen weinen. Das gehört dazu. Es schmerzt uns. Aber es bedeutet nicht, dass Gottes Plan durcheinander geraten wäre. Es gehört dazu. Schmerz und Trauer und Enttäuschung. Aber das heißt nicht, dass Gottes Pläne nicht mehr in Erfüllung gehen würden. Und das heißt nicht, dass der laute Jubel nicht wiederkommen wird. Jubel und Jammer. Und dann das Zweite, Feindschaft und Furcht. Und dann manchmal fast Stillstand, leere Baustelle. Aber Jesus lässt uns nicht in unserer Resignation sitzen. Und dann ist auch das Dritte immer wieder wahr, aufgerüttelt und aufgehoben. Und dadurch schenkt er uns den Mut. Und dadurch schenkt der Herr uns die Kraft, weiter zu gehen, weiter zu bauen. Weiter zu kämpfen, bis wir einmal ganz bei ihm zu Hause sind. Amen.